Es geht wieder um Handball bei Sportradio 360. Willkommen zu Kreisab Episode 13 und es bleibt uns leider nichts anderes übrig. Wir müssen heute mal wieder über das liebe Geld sprechen. Schade, schade. Es gibt eine Finanzkrise beim HSV und deswegen präsentieren wir mal wieder einen Neuzugang in der Runde, der sich da bestens auskennt. Stefan Flom von der Handballwoche. Hallo.
Ja, Tag.
Und wie gehabt ist auch Christian Stein von Handball World mit dabei. Grüß dich.
Grüß dich, Sascha. Grüß dich, Stefan.
Ja, dann legen wir mal direkt los, Stefan. Millionenloch beim HSV, Geschäftsführer entlassen, Mitarbeiter gekündigt. Wie war denn deine erste Reaktion, als du davon erfahren hast?
Es war schon ein bisschen komisch. Es war die Einladung der Pressekonferenz hatte zwar vorne drei Ausrufezeichen, hinten drei Ausrufezeichen und dazwischen wichtig, aber es hätte alles Mögliche sein können. Also schon auslaufende Verträge, die nicht verlängert werden, strategische Neuausrichtung, ja. Aber in der Form, als Andreas Rudolph den ersten Satz aussprach, der HSV seinen Sanierungsfall, die Münder standen offen, sagen wir es mal so.
Also kann man schon sagen, dass dich das komplett überrascht hat.
In der Form auf jeden Fall, ja.
Man hatte da auch im Vorfeld irgendwie gar nichts von gehört, dass das vielleicht irgendwie so halbwegs in die Richtung gehen könnte.
Nee, zumal als Andreas Rudolph im November vergangenen Jahres das Amt von seinem Bruder ja wieder übernommen hatte, gab es auch ein Gespräch im Anschluss an ein Heimspiel. Und da sagte Andreas Rudolph noch, der Verein sei wirtschaftlich gesund.
Gut, das scheint er ja nun wirklich nicht zu sein, wenn man mal auf die Zahlen schaut. Wie war denn so die Stimmung und auch ja die Reaktion der anderen Kollegen da bei der Pressekonferenz dann?
Es war schon ein ungläubiges Staunen. Gut, die Boulevardzeitung in Hamburg hatten natürlich schon vorher die Fühler ausgestreckt und die Hamburger Morgenpost hatte auch schon vor der Pressekonferenz gemeldet, dass es Christoph Wendt wohl treffen wird, der dann aber tatsächlich wohl in meinen Augen auch ein Bauernopfer ist. Und das hat Andreas Rudolph ja auch gesagt, dass mit Christoph Wendt ein Kopf geopfert worden ist, der aber bei weitem nicht allein schuld an dieser Situation ist.
Christian, wenn du als leidgeplagter Essener sowas mitbekommst, mal wieder, wie verärgert oder enttäuscht bist du da als Handballromantiker?
Ach, das ist ja mittlerweile nimmt man die Meldungen mehr oder weniger ja nur noch zur Kenntnis. Also es gibt ja jedes Jahr immer mal wieder ein, zwei, drei Vereine, denen es wirtschaftlich schlecht geht und ein bisschen nimmt man das mit der kölschen Gelassenheit, es hätte noch immer Jodhi-Jange war. Also
Aber es trifft ja jetzt nicht irgendeinen Verein.
ja, aber also beim HSV hatte man ja schon den Eindruck, dass halt sehr viel entsprechend Finanzkraft auch von Andreas Rudolph in den vergangenen Jahren immer wieder abgehangen hat. Und von daher, ob das jetzt so überraschend ist, dann letztendlich, klar, der Champions League ist immer ein entsprechendes Signal nach Europa, aber ja, das sind dann natürlich auch die Mannschaften, die das meiste Geld in die Hand nehmen.
Welchen Vorwurf kann man denn da Andreas Rudolph machen, was gewisse Personalentscheidungen auch angeht? Denn wenn man mal so drauf guckt auf den Kader oder auch auf die Geschichte, die da war mit Frank Rost und jetzt auch dann mit dem Geschäftsführer, ich meine, das sind ja Entscheidungen, die er auch mitträgt.
Ja, welche Vorwürfe kann man machen? Die Frage ist, inwiefern man zum Beispiel sich um Markovic hätte bemühen dürfen zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung dann letztendlich fiel. Da muss man ja auch mal auf den Rest der Liga ein bisschen schauen. Es ist ja nicht nur so, dass Markovic einfach dann in Hamburg angeheuert hat, sondern er fehlt natürlich da jetzt auch im Kader von Göppingen, die letztendlich um den Abstieg jetzt kämpfen. Der Ersatz, den Göppingen sich dann geholt hat, der aber auch nicht viel zum Zuge kommt, fehlt dann vielleicht im anderen Verein wieder beim Erreichen seiner Ziele. Und ja, von daher hat das natürlich auch Auswirkungen auf andere Vereine letztendlich.
Da ist er wieder, der Handballromantiker, ne? Stefan, wenn man
Ja,
sieht,
aber wenn ich da kurz
ja,
einhaken
okay,
darf,
natürlich.
denn also die Markovic-Geschichte, soweit ich informiert bin, ist der HSV nicht aktiv in Sachen Markovic gewesen, sondern es war die Verletzung von Adrian Pfahl. Und dann ist meines Wissens nach Markovic von seinem Spielerberater angeboten worden.
Okay, gut. Aber ich sag mal jetzt mal so, wir schauen jetzt mal nur auf den linken Rückraum. Ja, da haben wir Peter Georgic, gut, der ist verletzt gewesen. Pascal Henz, einen Blasenko Laskovic oder dann auch noch Davor Dominikovic. Muss man sich dann da wundern, wenn am Ende irgendwie die Kasse leer ist?
Nein, das sicherlich nicht. Der Kader ist sicherlich zu groß und zu aufgebläht. Und es war meines Erachtens schon, auch diese Markovic-Verpflichtung war eine Kurzschlussreaktion. Pfahl verletzt, mein Gott, was tun, Kalen kommt nie wieder. Und jetzt ist der Markovic da und da haben sie zugegriffen. Aber unbestritten, der Kader ist viel zu groß und sicherlich dann auch zu teuer. Und das wird nicht der allein ausschlaggebende Grund für die Finanzsituation sein, aber schon ein Gutteil wird auch daran liegen.
Ich weiß jetzt nicht, wie sehr du als Journalist ja auch ein bisschen eine emotionale Bindung zu so einem Verein hast, wenn du da häufig drüber berichtest. Hast du da eventuell so als, ich nenne es jetzt mal Halbfan, vielleicht auch ein bisschen Angst, dass der HSV die Handballabteilung verkommt zu einem HSV-Fußballabteilung, wenn man jetzt auch noch denkt an die Geschichte mit Frank Ross, die da war letztes Jahr?
Also ich bin Ur-HSVer. Ich habe meine sportliche Laufbahn beim Hamburger Sportverein begonnen, muss aber immer wieder darauf hinweisen, dass der HSV Handball nichts mit dem Hamburger Sportverein als Universalsportverein zu tun hat. Es ist ein eigener Verein. HSV steht nicht für Hamburger Sportverein, sondern für Handball-Sportverein Hamburg. Und trennen tue ich da schon ganz klar. Also ich bin kein Jubelfan, der klatscht, wenn Jogi Bitter einen Ball hält oder Pascal Henz ein Tor wirft. Trotzdem wäre es für den Handball und gerade den Handball in Hamburg eine ganz traurige Geschichte, wenn es wirklich so weit kommen würde. Wovon ich allerdings nicht ausgehe, denn Andreas Rudolph wird auf jeden Fall bis zum 30.06.2015, das ist der Termin, bis zu dem er im Amt des Präsidenten gewählt ist, an Bord bleiben. Und Johannes Bitter hat in einem Zeitungsinterview auch schon gesagt, der HSV ist nie irgendwie seinen Verpflichtungen mal nicht nachgekommen. Das heißt, das Geld wird vor allem an die Spieler weiterfließen. Es wird einen günstigeren Kader geben, wenn die Spieler, die jetzt deren Verträge nicht verlängert werden, weg sind. Es wird Einsparungspotenzial auf der Geschäftsstelle geben. Es wird sicherlich der Etat zurückgefahren werden. Von daher bin ich eigentlich optimistisch, dass das Projekt Handball in Hamburg auch weitergehen wird und auch auf einer Ebene weitergehen wird, die zumindest sich im oberen Tabellenfeld abspielen wird, weil alles andere kann man in einer Weltstadt wie Hamburg vergessen.
Ist aber schon dann ein bisschen happig, ne, wenn Rudolph sagt, dass er erst im Februar 500.000 da in den Verein reingepumpt hat.
Ja, das ist schon ein Schlag ins Kontor. Sicherlich die Zuschauerzahlen, das ist ja auch schon seit längerem bekannt, sind zurückgegangen. Gegenüber der Meistersaison 2011 fehlen knapp 2.000 im Schnitt. Darf man nicht vergessen, sicherlich sind auch die Sponsorenerlöse nicht so gewesen, wie erwartet. Und das hat Andreas Rudolph in der Pressekonferenz ja auch gesagt, dass da eben an den Einnahmen etwas mehr als 2 Millionen fehlen. Und er ja nun nach den letzten Informationen gesagt hat, dass bis zum Saisonende rund 1 Million Euro fehlen wird.
Wie siehst du dann den Verein für die Zukunft aufgestellt? Du hast zwar jetzt gerade das schon ein bisschen angerissen, Kader wird dünner, aber Rudolph hat ja auch schon gesagt, es gab irgendwie erste Zeichen von Sponsoren, die eventuell Interesse hätten, da jetzt einzusteigen. Warum braucht das eigentlich immer so ein Desaster, sage ich mal, mehr oder weniger, dass dann den Sponsoren aus allen Löchern gekrochen kommen und sagen, ja, jetzt möchte ich aber auch in den HSV investieren. Hätten sie ja vorher auch schon tun können.
Ja, das ist so ein bisschen wie die Retter bei St. Pauli. Ne? Also St. Pauli ging es auch dreckig und dann haben sie angefangen, T-Shirts zu verkaufen und jeder wurde Retter. Was schlussendlich hinter der Äußerung von Andreas Rudolph steht, dass er erste Signale vernommen hat, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich kann nur hoffen, und davon gehe ich auch aus, dass sich da was tun wird. Sportlich, denke ich, ist der HSV nach wie vor gut aufgestellt. Wenn man sich eine Mannschaft anguckt mit einem Johannes Bitter im Tor, mit Mahé links außen, Hens Rückraum links, Kaneas Rückraum Mitte, Pfahl Rückraum rechts, ein wiedergenesener Lindberg auf rechts außen, und ein Andreas Nilsson am Kreis, das ist schon ein Pfund.
Also, da wollen wir mal gucken, wie sich das entwickelt, finanziell und sportlich beim HSV. Wir machen jetzt jedenfalls an dieser Stelle einen kurzen Break und sind dann gleich zurück mit dem zweiten Teil von Kreisab hier auf Sportradio 360. Ich spreche nach wie vor mit Stefan Flom von der Handballwoche und Christian Stein von Handball World hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Und Christian, wir wollen mal zu den Themen kommen, die ein wenig erfreulicher sind aus deutscher Handballsicht, sprich Champions League. Da konnten ja die HBL-Clubs mal wieder komplett überzeugen. 4 Siege in 4 Spielen. Business as usual, oder?
Ja, das ist das, was man von den deutschen Startern in der Champions League erwarten kann. Die HBL ist die sportlich und wirtschaftlich stärkste Liga der Welt einfach. Und von daher wäre ein Ausscheiden eines HBL-Clubs doch wirklich eine Überraschung gewesen.
Was hättest du denn gesagt vor, ich sag mal, 3 Jahren, wenn ich dir gesagt hätte, es kommen 2 mazedonische Vereine ins Achtelfinale und nur einer aus Spanien?
Hätte man damals nicht vermuten wollen, zumal beide ja noch aus der gleichen Stadt kommen. Aber ja, also bei WADA war halt der Einstieg dieses russischen Mäzens in dem Maße nicht abzusehen, inwiefern da diese Bildung der internationalen SEHA-Liga entsprechend auch Mitwirkungen oder Sogwirkungen gezeigt hat. Das muss man auch mal genau betrachten. Und klar, in Spanien ist halt die wirtschaftliche Krise ganz erheblich durchgeschlagen. Also von daher ist ja mit Barcelona wirklich nur noch ein Verein da, der aus der damaligen wirtschaftlichen Sicht und da auch mit Sicherheit von seiner Fußballsparte entsprechend mit profitiert. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass Barcelona dann eine führende Rolle spielt. Und ja, der Rest ist halt einfach entsprechend weggebrochen. Bei San Antonio und bei Ciudad Real waren es ja auch große, große Bauunternehmen und da hat natürlich die entsprechende Wirtschaftskrise komplett durchgeschlagen. Das ist dann immer auch das Signal, wenn man sich zu abhängig von einem großen Sponsor macht.
Zumindest wirkt ja die Champions League ein wenig offener als in den letzten Jahren, bis auf den FC Barcelona, der zwar jetzt die erste Niederlage einstecken musste, aber ich glaube, da haben sie nur mit Viertelkraft gespielt, mehr oder weniger. Wenn man sich da die anderen Mannschaften anguckt, gut, West Ham, aber die haben ja auch die Rhein-Neckar-Löwen teilweise im Zaum gehalten. Der THW Kiel 17 Punkte von 20 geholt. Der HSV von allen Mannschaften die erfolgreichste.
Ja, nicht für mich auch nicht weiter verwunderlich. Und die Champions League ist für den HSV ja auch finanziell immer noch eine wichtige Geschichte, gerade angesichts der aktuellen Situation. Jetzt gut, für das Erreichen des Viertelfinals haben sie 40.000 Euro gekriegt. Aber wenn sie den Titel verteidigen sollten, habe ich mal ausgerechnet, würden es wohl nochmal 415.000 Euro im Ganzen werden. Nun weiß man nicht, wie viel sie davon eh schon im Etat mit verplant haben, aber das wäre schon ein warmer Regen. Und ich denke mal, Martin Schwalb hat auch in der Champions League wieder eine ganze Menge vor, zumal die Situation in der Meisterschaft wohl abgefahren ist und DAB-Pokal das wissen wir ja nun, nach der Heimpleite gegen Göppingen.
Das ist nichts geworden im DAB-Pokal, so kann man es, glaube ich, auf den Punkt bringen.
Ja. Für den Norden. Genau, für den Norden. Haben wir noch, aber gut.
Wen würdest du dir denn wünschen als Gegner für den HSV im Achtelfinale? Also die leichtesten mehr oder weniger, die hatte man in der eigenen Gruppe mit Velenje und Aalborg. Ich würde sagen, dass von den anderen Mannschaften, die so weiter sind, Wisla Plock ist eigentlich die Mannschaft wahrscheinlich, die sich alle wünschen, die nicht aus dieser Gruppe kommen.
Das glaube ich auch. Also für den HSV hätte es ja noch einen gewissen Charme, weil Marcin Ilewski ja bei Wisla Plock schon mittlerweile spielt. Das andere... Also Martin Schweif hatte nach dem Spiel am Sonntag gegen Aalborg gesagt, wir fliegen auf jeden Fall nach Osten, das ist schon mal etwas. Saporoschje, Ukraine, schwierige politische Lage im Moment auch, ob man da unbedingt hin will. Und Martin Schweif hat auf jeden Fall gesagt, WADA wäre ihm am wenigsten lieb.
Okay,
also gut. Wird es wohl auf Plotsch rauslaufen.
Das hoffen sie zumindest. Es wäre ja interessant, wenn es ausgerechnet die Polen werden würden. Christian, wie siehst du denn die Chancen für die anderen Mannschaften? Also Flensburg hat auch 17 Punkte geholt. Finde ich auch sehr, sehr beeindruckend, wenn man gerade sieht, wie viele Probleme die im Moment haben. Es gehen denen ein bisschen die Spieler aus. Da kann man schon sagen, auch so ein lockerer Sieg in Velenje jetzt am Wochenende, Hut ab.
Ja, also bei Flensburg muss man natürlich sagen, dieses eine Unentschieden letztendlich, was sie sich gegen in Logrono geleistet haben, das schmerzt natürlich ein bisschen. Sonst wäre der Kampf um den Gruppensieg letztendlich vielleicht ein bisschen offener gewesen noch. Aber ja, Flensburg spielt eine souveräne Saison in der Champions League. Jetzt muss man halt sehen, was da an Möglichkeiten ist. Metalurg Skopje, Kielce oder Celje, ich glaube, da will man gerne nach Slowenien reisen.
Gut, da kennt man sich ja auch aus, von daher wäre das, glaube ich, ein ganz gutes Los für die Flensburger. Ich möchte, bevor wir dann jetzt zur Bundesliga kommen, von euch beiden noch die Top 3 Favoriten haben auf den Champions League Sieg. Stefan, fangen wir bei dir an.
Also ich lege mal fest auf Barcelona und zwei deutsche Vereine und da sehe ich den THW und tatsächlich den HSV.
Christian, was sagst du?
Ich nehme den HSV raus und packe stattdessen Westbrem rein.
Okay, gut. Ich würde mich selbst, glaube ich, dir anschließen. Ich finde auch, dass Westbrem da schon eine sehr, sehr gute Truppe hat, die, glaube ich, auch für den Spielstil, den man in der Champions League braucht, relativ gut zusammengestellt ist. Kommen wir mal zur Bundesliga. Und zwar gab es da die ein oder andere Überraschung am Wochenende, zum Beispiel in Minden. Da hat GWD gegen die Füchse Berlin gewonnen. Zeigt das, Stefan, dass jenseits von Kiel Konstanz eigentlich irgendwie ein Fremdwort ist?
Also die mangelnde Konstanz ist ja schon so ein Markenzeichen in der gesamten Saison. Nicht? Der HSV verliert zum Auftakt beim Bergischen HC, Kiel gut zu Hause gegen die Löwen kann man verlieren, aber wenn man dann sieht, dass die Löwen unmittelbar drauf in Hamburg wieder kein Bein an die Füße kriegen, kein Bein auf den Boden kriegen, also die Inkonstanz ist die Konstante in der Saison. Schade. Von daher passt die Niederlage der Füchse schon ins Bild.
Schade eigentlich dann, dass der THW trotzdem so konstant ist, oder? Also es wäre eine Wahnsinnssaison, wenn die jetzt noch ein paar Minuspunkte mehr auf dem Konto hätten.
Ja, der THW Kiel in der Vergangenheit, ich meine, mit 4 Minuspunkten muss man ja schon von einer gewissen Inkonstanz sprechen.
Gut, okay, das stimmt natürlich auch. Also, aber jedenfalls, falls die Füchse jemals im Titelrennen mit dabei gewesen sind, was ich ja von Anfang an eigentlich irgendwie auch bezweifelt habe, dann sind sie jetzt spätestens mit Motorschaden stehen geblieben. Man muss aber auch fairerweise dazu erwähnen, dass sie derzeit irgendwie ein bisschen aus dem letzten Loch pfeifen, was die Verletzungen angeht. Von daher darf man da, glaube ich, nicht allzu hohe Erwartungen haben. Christian, was die Erwartungen angeht, ich nehme mal an, einen Emsdetter Auswärtssieg in Eisenach hättest du jetzt nicht auf dem Zettel gehabt.
Nee, das hätte ich nicht auf dem Zettel gehabt, gerade auch angesichts A, der sportlichen Lage. Natürlich, Eisenach hat letztens auch dann gegen Berlin schon gezeigt, was sie gerade in der eigenen Halle eigentlich leisten können. Ja, schwer zu erklären, so ein Ergebnis letztendlich, weil es für Emsdetten fast praktisch um nichts mehr geht. Für Eisenach wirklich eine realistische Chance bestand eigentlich, den Bergischen HC oder Göppingen dann wirklich in absehbarer Zeit nochmal einzuholen. Und ja, da als Erklärung ist da wirklich vielleicht dieses Choking on Pressure, also dass man mit dem Druck des Gewinnmüssens nicht klarkam.
Choking on Pressure, wir gehen hier in die Feinheiten der Sportpsychologie, ja. Was denkst du denn als Hobbypsychologe? Ist das jetzt sowas, was den THSV da in seiner Aufholjagd komplett zurückwerfen wird? Weil aus meiner Sicht, und ich denke, da seid ihr mit mir einer Meinung, war das ja ein absoluter Pflichtsieg, wenn man in der Liga bleiben will.
Das ist mit Sicherheit einer der zwei Punkte gewesen, die man in Eisenach ganz, ganz sicher eingeplant hat. Da gilt wirklich dann zu sagen, wir haben jetzt gegen die Füchse zwei Bonuspunkte geholt, die haben wir jetzt verloren, also müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir sonst weitermachen. Aber ja, in Nettelstedt, in Hamburg, in Melsungen, in Balingen, in Minden, auswärts wird es schon recht schwer werden. Also ja, da noch großartig zu punkten. Also das muss man dann zu Hause machen, im Großen und Ganzen.
Zumindest der BRC wird einigermaßen dankbar sein, glaube ich, ne, was das Ergebnis angeht. Denn die Luft wird irgendwie gefühlt von Tag zu Tag dünner hier in den Viktor Schilagi Außenstudios. Wir sind da kurz vor Sauerstoffzelt hier im Moment. Deswegen kann man da nur hoffen, aus Sicht der Bergischen, dass da die Eisenacher in den nächsten Wochen nicht noch weiter punkten. Es gab übrigens abseits des Spielfeldes noch etwas, was aus meiner Sicht für mächtig Furore gesorgt hat, beziehungsweise auch sorgen sollte, denn die IHF hat einen Rekord-TV-Vertrag mit Al Jazeera abgeschlossen. Stefan, was denkst du denn darüber, auch gerade mal in Anbetracht der Tatsache, dass der IHF-Präsident Hassan Mustafa, ich sag jetzt mal salopp, so mehr oder weniger der Sepp Blatter des Handballs ist und auch arabische Wurzeln hat?
Ja, und in Deutschland studiert hat. Nun gut, ja, ich muss sagen, ich sehe das schwierig, schwierig, schwierig. Ich meine, 100 Millionen Schweizer Franken, man muss sich schon die Frage stellen, wie Al Jazeera das refinanzieren will. Also das sehe ich noch nicht so, dass das alles glatt geht. Und ich weiß auch nicht, inwieweit die Scheichs das dann als Abschreibungsobjekt sicherlich nicht sehen, aber wo sie damit hinwollen, vermag ich jetzt nicht zu sagen.
Hast du ein bisschen die Befürchtung, dass das den europäischen Handball-TV-Markt vielleicht auch kaputt machen könnte?
Es kann schon sein. Also es war schon so, dass, ich glaube, es war bei der Europameisterschaft, hatte Al Jazeera ja auch schon die Rechte, oder war es bei der Weltmeisterschaft, dass da für die Zweitverwertung schon wohl enorme Preise aufgerufen worden sind. Wo wohl auch europäische Sendeanstalten gesagt haben, nö, für den Preis machen wir das nicht. So, und wenn dann in Deutschland noch hinzukommt, ich meine, das dürfen wir ja nie vergessen, was uns in den Spielen gegen Polen noch bevorsteht. Da mag man ja gar nicht dran denken, wenn 2015 dann die WM tatsächlich ohne Deutschland stattfinden würde und dann eben bei solchen Refinanzierungsmodellen, wie sie die Scheichs vielleicht anstreben, im freien Fernsehen in Deutschland auch nichts mehr zu sehen ist, dann muss man sich langsam Gedanken über die Zukunft machen.
Ich habe, was das angeht, auch letzte Woche schon ein sehr interessantes Interview geführt mit Gerd Butzek, das ist der Geschäftsführer des Forum Club Handball, und das wird es auch demnächst dann hier zu hören geben. Christian, wie schätzt du denn diesen Deal ein? Gut oder schlecht für den Handball?
Ja, gut oder schlecht, das ist immer schwierig zu beantworten. Das wird sich hinterher zeigen, wenn er denn ausgelaufen ist. Ich persönlich weiß jetzt nicht, wie die anderen entsprechenden Modelle waren, aber ganz klar, bei so einem Deal, der in dieser Höhe ist, kann man natürlich die IAF schon verstehen, wenn sie das nimmt, was ihnen am attraktivsten erscheint.
Da sind 100 Millionen Schweizer Franken jetzt nicht gerade ein Pappenstiel. Also dann nimmt man gerne mit, sage ich mal.
Das würde ich auch so sehen.
Wo wir jetzt schon bei Handball im Fernsehen sind, was steht denn an in den kommenden Tagen? Es gibt ja ein paar Auslosungen, Christian.
Ja, es gibt natürlich die Champions League-Auslosung morgen, wenn ich da richtig informiert bin.
Beziehungsweise heute. Wir zeichnen heute natürlich auf, aber so, in diesem Sinne, es geht quasi gleich los. Ich glaube, es gibt da auch einen kostenlosen Livestream auf der EHF-Seite.
Um 12 Uhr mit einem Originalkommentar von Tom O'Brannigan.
Dann sollte man auf jeden Fall mal reinhören, denn wer Tom O'Brannigan noch nicht gehört hat, ist, glaube ich, der einzig englischsprachige Handball-TV-Kommentator-Experte, der richtig Ahnung hat und es richtig gut macht. Also ja, kostenloser Livestream, von daher kann da ruhig jeder mal reinklicken. Und dann haben wir, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, am Mittwoch auch schon wieder Live-Spiele. Die Füchse Berlin spielen um 20.15 Uhr zu Hause gegen den TBV Lemgo. Ich denke, da kann man auch mal einschalten, denn es geht ja um den DHB-Pokal und den Einzug ins Final Four. Von daher absolut interessant, und mit jedem Fall wird es da einen Gewinner geben. Und vielleicht gibt es ja auch eine Verlängerung. TBV Lemgo scheint im Moment ganz gut drauf zu sein, haben bei der Frisch auf Göppingen gewonnen. Füchse Berlin im Moment wanken so ein bisschen, von daher denke ich, wird das durchaus eine interessante Partie werden. Ja, wir sind fast schon am Ende, Stefan. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei dir.
Ja, sehr gerne.
Und ich spreche mit Christian jetzt ein wenig über den Frauenhandball. Du als unser Experte, warst du geschockt über, ich nenne jetzt mal zwei Zahlen, 45 und 28?
Ja, also das ist natürlich ein Ergebnis, was man in der Höhengrößenordnung nicht irgendwie erwartet hat. Man muss allerdings natürlich dazu sagen, der THC hat dann auch noch Susan Müller komplett aus dem Spiel genommen mit einer kurzen Deckung. Der HCL, es war wirklich sehr, sehr viel einfach dann abhängig in dem Moment von Carolina Kutlatsch, die da auf sich alleine gestellt war. Und von daher, bei der schnellen Spielweise, die der THC pflegt, ist das ja schnell mal so, dass man dann auf einmal viele Tore weg ist. Und wenn man dann, ja, dann sind da vielleicht auch die Köpfe ein bisschen, hat man Köpfe ein bisschen hängen lassen, und dann ist die Niederlage vielleicht höher, als es wirklich der sportliche Unterschied dann wirklich ausmacht, aber auch in der Höhe ein absolut verdientes Ergebnis insgesamt.
Also für alle, die nicht genau wissen, worüber wir gerade sprechen, Thüringer HC, der Tabellenführer der Handball-Bundesliga, hat letzte Woche Mittwoch den Tabellenzweiten, den HC Leipzig, empfangen und mit 45 zu 28, glaube ich, da ein richtiges Zeichen gesetzt. Jetzt ist doch aber die Geschichte durch. Also es gibt zwar noch eine Meisterrunde, es gab ja jetzt auch schon wieder die ersten Spiele am Wochenende danach. Im Moment ist der aktuelle Stand nach 21 Spieltagen THC 41 zu 1 Punkte und Leipzig 35 zu 7. Also da können wir jetzt doch einen Deckel drauf machen, was die Meisterschaft angeht.
Ja, im Großen und Ganzen muss man den Deckel wirklich langsam drauf machen. Es sei denn, es verletzen sich jetzt beim Thüringer HC vielleicht noch die beiden Torhüterinnen oder sonstiges. Ja, du lachst, aber ich kann das als leidgeprüfter Essener kann ich mich an einen derartigen Fall erinnern. Die Meisterschaft Runde 1990, damals mit Playoffs ausgetragen, und der Tusim hatte in den Playoffs, musste in den Playoffs ohne seine beiden etatmäßigen Torhüter auskommen und spielte dann diese Runde mit dem 78er Weltmeister Rudi Rauer zu Ende. Also und flog dann halt gegen den 8. Lemgo raus. Also solche Fälle hat es schon gegeben.
Das wünschen wir natürlich niemandem und generell wünschen wir ja sowieso, dass es immer sportlich und fair zugeht und dass am Ende wirklich derjenige ganz oben steht, der auch die besten Leistungen gebracht hat. Und ich glaube, wenn man da auch nochmal die Leistungen, die der THC im Moment in der Champions League heranzieht, ist auch die richtige Mannschaft auf dem ersten Platz. Metzing, Oldenburg, Buxtehude und auch Bayer Leverkusen haben sich alle auch schon für die Meisterrunde qualifiziert. Kannst du ein bisschen was auch sagen zu der Geschichte Playdowns, beziehungsweise es gibt ja dann nochmal eine Runde mit Bietigheim, mit Göppingen, Blomberg, den Vulkanladies aus Koblenz, Trier und Bensheim-Auerbach.
Ja, also in der Meisterrunde, denke ich mal, wird wirklich am interessantesten der Kampf um die Europapokalplätze sein, sprich zwischen den Plätzen 3 und 6 können die Mannschaften wirklich sich auf Augenhöhe begegnen. Gerade Metzingen hat auch am Wochenende mit der knappen Niederlage gegen Leipzig gezeigt, dass sie da einfach immer noch mal jemanden ärgern können. Und am Ende wird derjenige, der gegen Metzingen nicht seine Punkte einholt, der wird schwer haben, einen Europapokalplatz da zu ergattern. Und von daher zählen diese Spiele wirklich noch mal mehr wahrscheinlich für diese Vereine. In den Playdowns, ja, so ein bisschen dürfte die Spannung raus sein. Es sind zwar 20 Punkte zu vergeben und natürlich will jeder sportlich so gut wie möglich abschneiden, aber letztendlich einen sportlichen Wert hat ja Platz 7 oder 9 oder 10 dann auch nicht großartig und die Mannschaften Trier und Bensheim-Auerbach scheinen einfach zu weit abgeschlagen, als dass da noch eine andere Mannschaft irgendwie entscheidend in den Abstiegsstrudel geraten könnte. Und letztendlich wird dann den Ausschlag geben, wer von den beiden der Direktabsteiger sein wird.
Vielleicht kannst du noch kurz ein bisschen was zur Abstiegsregelung sagen. Es steigt einer ab direkt, ne, wenn mich nicht alles täuscht, der Tabellenletzte dann im Endeffekt.
Genau, der Tabellenletzte steigt am Ende in die zweite Bundesliga ab. Und aus der zweiten Bundesliga steigen dann aber insgesamt 3 Mannschaften auf, so dass dann hinterher im kommenden Jahr die Bundesliga mit 14 Mannschaften gespielt wird.
Gut, und da kehren wir dann auch wieder zurück zur normalen Doppelrunde, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sind quasi am Ende angekommen. Ich möchte übrigens noch mal kurz hinweisen auf die Tussis aus Metzing. Ja, wer ein interessantes Marketingkonzept sehen will, der sollte sich mal die Internetseite der Tussis ansehen und eigentlich heißt der Verein ja TuS Metzing, allerdings spielen die in pinken Trikots und bedienen sich dieses Images der Tussis, also sehr, sehr interessante Geschichte. Christian, ich bedanke mich auch bei dir für deine Zeit in dieser Woche. Wir sind am Ende angekommen von Kreisab Episode 13 und sind dann nächste Woche wieder da, hier auf Sportradio 360.